treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
Willkommen zu unserem Podcast Amen, treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist Lars Kunkel, Pfarrer bei der Bundespolizeidirektion Koblenz. Und mir zugeschaltet, das wollte ich immer schon mal sagen.
Ja, Wolfgang Edler, Gemeindepfarrer in Bad Oeynhausen-Eidinghausen.
Sehr gut.
Soll ich jetzt noch sagen, am Fuße des Wiengebirges?
Am Fuße des, ja.
Das magst du doch immer.
Das ist immer sehr wichtig, damit man auch grob weiß, wo Bad Oeynhausen ist, sobald man das Wiengebirge kennt. Kennt auch kein Schwein wahrscheinlich, aber nein.
Doch, das kennt man. Ja. Da sind wir wieder. Letzte Woche ist der Podcast ausgefallen. Es scheint auch welchen aufgefallen zu sein. Es gab Meldungen und es gab auch eine Meldung von Mike, unserem Alt-Podcast-Hörer, ne?
Allerdings.
Der seit der allerersten Stunde mit dabei ist und der hat sich per Mail gemeldet, weil wohl irgendwie was mit den Sprachnachrichten leider nicht funktioniert.
Ja, das scheint irgendwie ein Problem zu sein. Unsere Software ändert ja auch täglich ihre Funktionalität. Ja, das ist so, aber er hat geschrieben, genau, das ist super. Eine lange Mail vorgeschlagen, ob wir uns mal in Bonn zum Karneval treffen und vielleicht mal zu dritt was machen und so. Schöne Idee.
Ja, und er hat auch zum Thema Denkmal durchaus was zu sagen gehabt.
Ganz genau, ja.
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die Mail habe.
Ja, genau. Das ist immer so eine Sache. Mit den Denkmälern ist das so eine Sache. Bei uns gibt es übrigens eine Haltestelle in Rübenach, die heißt Haltestelle Kriegerdenkmal. Da habe ich mir so gedacht, so ein Name ist auch irgendwie so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Kriegerdenkmal. Es hieß ja auch mal Ehrenmal oder Mahnmal, aber Kriegerdenkmal klingt irgendwie, für mich klingt das irgendwie komisch.
Nee, also er hat tatsächlich geschrieben, er kann sich noch an seinen ersten Besuch in Koblenz erinnern und stand am Deutschen Eck tatsächlich da nur ein riesiger Sockel ohne das eigentliche Denkmal. Da fragt man sich schon, was soll das denn jetzt? Hatten wir uns auch gefragt, als wir da jetzt wären, hattest du, glaube ich, auch gesagt, da irgendwann war der mal weg, ne, der Kaiser. Irgendwann hat man ihn wieder draufgesetzt, dass man, was ja zeigt, dass man doch Wert auf eine gewisse Symbolkraft und Denkwürdigkeit legt. Ja, genau. Er gibt uns recht, dass Denkmäler eben, es sind nicht die Denkmäler, die zeitgemäß sind, sondern dass sie eben praktisch den Anstups geben, über Dinge nachzudenken, die auch gerade nicht zeitgemäß sind und die man besser nicht vergessen sollte, sondern die man als Warnung sozusagen auch nehmen kann.
Ja, oder eben, wie ich gerade sagte, ne, wenn man so Kriegerdenkmal liest, es ist eben nicht angepasst. Das heißt, man wird darauf irgendwie auch so ein bisschen gelenkt im Blick. Und das bedeutet wiederum, dass man darüber nachdenkt. Und das ist ja auch so eine wichtige Botschaft, glaube ich, nochmal, die wir auch im Podcast mal gesagt haben. Nicht alle Leute sind ja komplett doof. Das heißt, man muss ja auch nicht alles sozusagen mit einem Beipackzettel belegen, sondern man darf auch mal sich an Dinge stoßen und dann ins Nachdenken kommen. Das muss man mehr wert, als wenn alles so geglättet ist. Ne?
Aber das ist im Moment nicht so in. Und das ist ja leider auch, muss man ja sagen, ein Inhalt von Kirche. Dass im Rahmen der Verkündigung und so und auch des mit christlichen Miteinanders auch Dinge angesprochen werden, die nicht in Ordnung sind. Und das hat man nicht so gerne. Ne? Also die Internetkultur ist eben die, man sucht sich das raus, was einen in diesem Moment gerade interessiert oder was einem die Gefühle bedient, so die man gerade da hat oder die Fragen. Man holt sich Informationen, aber man lässt sich nicht anfragen, weil das funktioniert ja so rum nicht. Ich sitze ja vor dem Bildschirm und hole mir aus dem Internet, was ich haben möchte. Es ist aber nicht so, dass jemand Externes mir im Internet sagt, so und so ist das aber eigentlich. Und das erlebe ich als Pfarrer ja auch immer wieder inzwischen in Realität, wenn es also um Taufgespräche geht oder um irgendwelche Alltagsgespräche so in der Gemeinde, dass die Leute mir dann immer erklären, wie das ihrer Ansicht nach mit dem Glauben so wirklich ist.
Mhm.
Und dann denke ich manchmal, man kann sich gerne darüber austauschen, aber dass einem als Pfarrer schon mal so jede Glaubenskompetenz von vornherein schon mal abgesprochen wird und man sagt ja, nee, ich sehe das aber anders, ja, das ist schon schwierig. Also ich glaube nicht, dass Religion, also das Vertrauen auf Gott so funktioniert, dass ich mir das selber zurecht bastle Und dann muss das eben jeder so wissen, wie er das mal selber meint. Also,
naja, es ist natürlich so, ich glaube, es geht um Glaubensfragen. Da kann man natürlich sagen, der eine glaubt dies, der andere glaubt das. Der eine glaubt irgendwie, dass man als wiedergeboren wird, als Hund oder Regenwurm. Der nächste glaubt halt, dass nichts ist. Der nächste glaubt, dass es eine Auferstehung gibt. In Glaubensfragen gibt es natürlich Meinungen. Was unsere Kompetenz ist, ist ja, glaube ich, eher, dafür haben wir ja Theologie studiert, glaube ich, gewisse Zusammenhänge auch zu sehen, vielleicht auch Dinge historisch einzuordnen. Da haben wir ja mal die historisch-kritische Methode kennengelernt. Das heißt, die Bibel so zu nehmen, dass man jetzt nicht alles Wort für Wort nimmt, sondern auch im Kontext sie guckt, wie sind die Schriftstücke miteinander verbunden worden, wie hat man was zusammengeschrieben aus verschiedenen Quellen, was bedeutet das auch aufgrund der Prägung, kommt man eher aus dem Raum des Judentums oder eher aus dem Raum der griechischen Welt sozusagen, und solche Dinge einzuordnen und auch in Verbindung zu setzen.
Und das uns auch in die aktuelle Zeit zu übertragen dann, ne?
Ich glaube, die Kompetenz dürfte man als Pfarrer oder Pfarrerin in Anspruch nehmen. Nicht den richtigen Glauben zu haben, aber zumindest was Theologie betrifft, das ist eben tatsächlich eine Wissenschaft.
Ja, also das meinte ich jetzt auch eher. Natürlich bin ich nicht derjenige, der jetzt definiert, wie der richtige Glaube funktioniert. Aber ich halte es schon auch aufgrund dieses Studiums und der Ausbildung und der jahrzehntelangen Berufserfahrung durchaus für möglich, dass man auch in Glaubensdingen was zu sagen hat.
Ja, man beschäftigt sich ja auch damit, auch im Leben, auch existenziell natürlich.
Ja, also das hängt aber, glaube ich, auch insgesamt miteinander zusammen. Das ist auch eine Folge des Internets, das eben selber nur so rum funktioniert, dass derjenige, der vor dem Bildschirm sitzt, sich holt, was gerade interessant ist oder was einem aufgrund des Algorithmus vorgeschlagen wird.
Genau, und das macht wirklich Mühe. Also früher hat man ja einfach Fernsehen geguckt, ARD, ZDF und die Dritten. Da konnte
das war verschneit.
Ja, man hat immer Dinge gesehen, die man vielleicht gar nicht aufgerufen hätte. Irgendwie das Bildungsfernsehen über die, weiß ich nicht, Tangenten schneiden oder was sonst irgendwas. Heute
aber es gab ja nichts anderes.
Es gab nichts anderes. Ja, genau, das war ja so. Das ist wirklich so. Dadurch hat man Dinge gelernt oder erfahren, die man nicht gesucht hat. Heute muss man, wenn man sich nicht vom Algorithmus bestimmen lassen will, eben aktiv dagegen ansuchen manchmal.
Tja, so ist das.
Ja.
Ja, und dieses Studium zieht ja dann in Bezug auf Pfarrende, Entschuldigung.
Geht mir auch so.
Zieht ja dann auch für Pfarrende die Ordination nach sich. Also das heißt, nicht das Studium selbst oder die theologischen Examina, aber dann gibt es eben irgendwann nach bestandener Ausbildung die Ordination, also die offizielle Beauftragung zum Dienst an Wort und Sakrament. Mhm. Die hat... was ist denn hier los? Das war bei mir 1999, das heißt vor 25 Jahren. Und tatsächlich bin ich in diesem Jahr von unserer Landeskirche eingeladen worden zu einer Jubelfeier. Also nicht Jubelkonfirmation oder sonst was, sondern Jubelordination. Das ist was, das geht nur im theologischen Bereich. Also die Leute, die diese Beauftragung haben, die behält man auch sein Leben lang. Also wenn ich in Ruhestand gehe, gebe ich die nicht irgendwie an der Garderobe ab, sondern die bleiben.
Das will man sagen, das Wort, ja, das gibt es doch nur in Ostwestfalen. Jubelkonfirmation. Das müsste doch eigentlich normalerweise Jubiläumskonfirmation heißen, oder nicht?
Ja, das ist aber länger.
Also ihr habt gejubelt. Oder du wurdest bejubelt.
Ach ja, der Jubel hielt sich in Grenzen. Aber es war natürlich schön. Es hat so ein bisschen was von Klassentreffen. Man trifft eben Menschen wieder, die damals im Predigerseminar im Kurs waren. Man sieht so andere, die man so aus dem Dienst kennt. Das ist natürlich auch so ein bisschen zufällig, je nachdem. Es ist ja nicht so, dass man automatisch dann mit 30 Jahren ordiniert wird, sondern das ist immer eine Frage, wer wann an welcher Stelle des Dienstes dann die Feier hatte. Und war aber trotzdem nett, ein Festgottesdienst, lecker Essen mittags und dann noch so ein kleiner... So eine Festrunde da konnte man ein bisschen Programm war da und so. Und wir hatten auch eine sehr nette Fahrgemeinschaft, mit der wir zusammen hin und zurück gefahren sind. Also es war ein schöner Tag. Das hat man ja nicht so oft. Also bei mir jetzt eben zum ersten Mal in 25 Jahren so ein Tag. Ja.
Genau, also Ordination ist wirklich was Schönes. In der katholischen Kirche gibt es ja die Priesterweihe, das funktioniert ja ein bisschen anders. Da weiht ja, wird ein Priester geweiht vom Bischof. Bei uns ist es ja so, dass die Gemeinde eigentlich die Ordination beantragt und das ist der Gedanke, dass man so aus der Gemeinde heraus berufen wird oder für würdig oder für befähigt gehalten wird, dann eben offiziell den Dienst an Wort und Sakrament auszuüben.
Genau, also das ist keine Weihe, das befördert einen auch nicht in einen anderen Stand. Man darf auch heiraten danach.
Das stimmt.
Und vorher nicht, aber danach schon.
Man bekommt auch den Segen, ne? Den Gottes nochmal als besonderen Auftrag für dieses Wort. Also das wird dann ja, das kommt ja von Gott. Aber diese Befähigung oder Eignung kommt aus der Gemeinde. Das ist so ein bisschen unser protestantisches Prinzip, kann man sagen.
Ja, und es war auch ganz interessant, dass wir verschiedene Jubiläen da beisammen hatten. Unter anderem eine Frau, die ihr 70-jähriges Ordinationsjubiläum begangen hat. Und die, das ist klar, die muss ja hoch in den 90ern gewesen sein und war aber bester Laune da bei dieser Feier und hat also auch so ein bisschen was zum Besten gegeben von früher. Und die wurde tatsächlich damals nicht ordiniert, sondern die wurde nur eingesegnet. Auf ihrer Urkunde wurde das Wort Ordination durchgestrichen. Unglaublich. Also ja, aber so war das früher, ne? Und sie durfte sich dann Vikarin auf Lebenszeit nennen.
Ja, genau. So lange haben wir nämlich auch noch nicht Frauen vollgültig sozusagen bei uns in der Kirche. Vergessen wir manchmal. Genau. Ja, interessantes Thema. Wir haben gerade über Theologiestudium ja auch gesprochen. Und ich habe in der letzten Woche, nein, dieser Woche, unterrichtet in dem Außenfortbildungszentrum in Dietz und habe das Thema Gewalt unterrichtet und ja, da kam man so ein bisschen ins Reden, auch über den Beruf natürlich auch und wie das ist, manchmal schweift man ab und dann fragte halt einer der Anwärterinnen und Anwärter, ob ich denn auch eine Ausbildung hätte. Und das hat mich natürlich etwas überrascht, weil ich dachte eigentlich, ich hätte vermittelt, eine Ausbildung zu haben. Aber so war es nicht gemeint, sondern sie wollten halt wissen, ob was ich eigentlich studiert hätte. Und ich dann gesagt, ja, Theologie. Und dann sagten sie, ja, was ist das denn? Ja. Und dann habe ich so gemerkt, das ist nicht so einfach, einem 16-, 17-jährigen Kind, jungen Menschen zu erklären, was ist eigentlich das Theologiestudium? Ja. Dann fängt man so an und sagt, ja, also da gibt's auch Geschichte, das leuchtet ja noch ein, Kirchengeschichte. Gut. Dann, ja, gibt's natürlich sowas wie Ethik, das machen wir hier, okay, leuchtet auch ein. Ja, und Predigen und so, aber zum Beispiel erklär mal, was es heißt, exegetische Fächer zu studieren. Also kann man höchstens sagen, okay, wir lernen Latein, Griechisch und Hebräisch, aber was das alles bedeutet, Theologie zu studieren als Wissenschaft, mal kurz zu erklären, finde ich, ist nicht so einfach, habe ich gemerkt.
Tja, aber du hast es trotzdem geschafft.
Ja, ich habe es versucht. Ja, ich habe versucht zu erklären, dass es eben viel um geschichtliche Dinge geht, um Philosophie sagt ja viel noch mehr, was als Systematik oder so, nachdenken über Wahrheit, über Wirklichkeit, über Gott, aber eben auch wissenschaftlich natürlich Quellen erforscht, zum Beispiel auch über Dinge nachdenken. Bei Geisteswissenschaften ist das schwieriger. Es ist viel leichter zu erklären, wenn ich sage, ich studiere Mathematik, dann weiß jeder sofort, glaube ich, was gemeint ist. Bei uns ist das eben anders. Und wir haben, da schließt sich der Kreis, ein Studium von 14, 16 Semestern, erstes Examen, dann die Ausbildung in der Praxis, das Vikariat, das zweite Examen und dann die Ordination. Genau, ja. So kommt das zusammen.
Ja. Ja. Ja, und das Theologiestudium ist ja auch ein hochkomplexes Geflecht von Themen, die so ineinander greifen. Also ne, natürlich die Beschäftigung mit der Bibel, die wissenschaftliche, die Exegese, die Zeit ein, aber auch eben die Frage, wie hat sich das philosophisch weiterentwickelt, wie hängen die unterschiedlichen Sichtweisen seit Tausenden von Jahren zusammen. Da kriegt man schon insgesamt auch einen anderen Blick auf die Dinge und auf die Welt und auf die Zusammenhänge. Wird einem manches klarer. Ich weiß noch, dass damals, als ich im Studium war, mir jemand sagte, ah, Sie studieren Theologie. Das ist interessant, weil so als normaler Mensch muss man das ja alles glauben und Sie wissen das dann ja. Das ist natürlich Unsinn. Glauben heißt ja nicht irgendwie, ich muss das akzeptieren, auch wenn ich wieder besseres Wissen oder so, sondern ich vertraue auf Gott, ich setze mein Vertrauen da drauf. Das ist eine andere Nummer. Natürlich hat man viel mehr Einblicke in die Zusammenhänge, aber es geht nicht darum, dann hinterher alles zu wissen, sondern vielleicht manches besser einordnen zu können. Das ist sicherlich so, aber man weiß dann trotzdem nicht.
Nee, genau. Und mir Wissen ist manchmal ja auch so ein bisschen schwierig. Ich denke zum Beispiel daran, also jeder Mensch denkt ja erstmal, zum Beispiel im Alten Testament, diese ganze Geschichte, also mit Mose, Durchzug und so. Da sind ja viele so Geschichten und geschichtliche, das, also Geschichten sind es erstmal, die oft als Geschichte gesehen werden. Also als ob das historisch alles so passiert wäre. Dann lernt man irgendwann im Studium, nein, so ist das alles gar nicht gewesen. Da gab es so ein paar Nomadenstämme hier und Nomadenstämme da. Und der eine hat den Jahwe-Glauben mitgebracht und der andere hat so Erfahrung gemacht, durchs Meer zu ziehen, das Schilfmeer. Und der nächste hat dann gesagt, oh, wir haben Land als Nomaden gefunden. Dann kommt das alles zusammen und plötzlich entsteht daraus so eine Geschichte, die so zusammengedichtet wird. Und erstmal denkt man sich, oh, dann ist das also alles falsch, bis man erkennt, dass die Grunderfahrung, durch Gott befreit zu sein, aus Sklaverei, aus Enge gerettet zu werden, also existenzielle Grunderfahrungen, sich eben in diesen Geschichten verdichten, sprichwörtlich, und deshalb aber nicht unwahr sind. Das ist zum Beispiel ein Prozess im Theologiestudium, wo manche dann auch sagen, okay, dann ist alles falsch, dann vorbei mit dem Glauben. Ne? Ist natürlich nicht so.
Für mich fehlte dann immer noch der nächste Schritt, auch noch, sagen wir, auch diese Erkenntnis noch mal so ein bisschen zu relativieren, indem man sagt, ist es wirklich so, dass man mit 3000 Jahren Abstand die Dinge dann realistischer einordnen kann? Wir müssen sagen, dass also von diesen ganzen Wissenschaftlern der letzten 100 Jahre, die ja sehr viel auseinandergenommen und sehr viel neu eingeordnet haben, die wenigsten selber dabei gewesen sind früher. Und dass man praktisch dann auch nochmal diese Erkenntnis hat, zu sagen, nicht alles, was die Wissenschaftler erforschen und kommunizieren und publizieren, ist deshalb auch automatisch richtig, sondern das ist ein Stand der Wissenschaft, der auch ein Puzzleteil in die Wahrheit reingibt, aber das ist trotzdem nicht automatisch immer dann die einzige klare Wahrheit. Und da habe ich auch im Studium viele erlebt, die dabei dann stehen geblieben sind. Die sagten, so ist das jetzt, Punkt. Ja. Und das geht natürlich auch nicht, weil es dann sehr unterschiedliche wissenschaftliche Schulen gibt, die sich dann zum Teil auch so ein bisschen widersprechen. Und jede sagt, ja, aber wir haben wirklich unbedingt recht, das kann es ja auch nicht sein. Ne?
Der Clou ist ja, dass man überhaupt diskutiert, ja, dass man Quellen erforscht. Genau. Und diskutiert im Gegensatz zu der einen Wahrheit, die zu nicht nur zu glauben ist, sondern sprichwörtlich auch im wissenschaftlichen Sinne für wahr zu halten ist. Wo wurde mehr gestritten als in alttestamentlichen, neutestamentlichen Proseminaren, geschweige denn später in Systematik, wo es ja so Schulen gibt. Es gibt ja so Leute, die eher so Batianer sind oder Leute, die vielleicht in der protestantischen Kulturtheologie verhaftet sind, wo man sich die Köpfe eingeschlagen hat. Leider, manchmal in der Das ist man echt hoch her, muss man sagen. Batjana können nicht meine Freunde sein oder sowas. Da war man jung und ein bisschen naiv. Aber trotzdem ist das genau der Punkt, ne? Das Diskutieren dürfen, das ist auch eine Errungenschaft, finde ich, die wir haben. Und das macht uns aus, sollte uns ausmachen. Und darum ist Theologie auch so wichtig. Das fehlt manchmal ein bisschen in unserer Kirche. Da fehlt, glaube ich, manchmal auch ein bisschen Theologie.
Ja, das wird im Moment sehr durch Moral ersetzt. Also so eine Rede, die sagt, also ich sage das so und mit dieser Autorität habe ich recht. Schwierig. Ich meine, da sind wir tatsächlich auch so ein bisschen beim Predigtext, der jetzt an Letare ansteht.
Im Ernst?
Ja, wirklich, weil es geht ja da auch um Petrus, der ja am Anfang auch erstmal sehr moralisch und ganz überzeugt davon, Recht zu haben, redet. Da geht es irgendwie darum, dass Jesus ankündigt, dass er verhaftet werden wird, leiden wird, sterben wird und so. Und Jesus sagt, also, wenn sich auch alle verlassen, ich nicht. Ja, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich werde mit dir in den Tod gehen. Also du kannst dich voll auf mich verlassen. Ich bin ja, muss ich gestehen, so ein Fan dieser Petrus-Geschichten. Petrus ist ja eben so ein Bollerkopf, der manchmal doch mit dem Mund ein bisschen schneller ist als mit dem Hirn. Und ich fürchte, da ist er mir auch nah. Oder ich bin ihm dann, also ich kann den gut nachvollziehen, so manchmal. Ne? Auch manchmal so ganz begeistert, einen Schritt voraus immer. So aber
ich finde nicht, so ein Leidenschaftlicher, der so richtig so mit Herz und allem dabei ist. Ne?
Ja, So absolut dabei. Und das ist ja dann auch so eine Rede, so, ja, die anderen Jünger, aber ich, ne, also ganz nicht voll, also ich werde da bleiben und ich halte dir die Stange, gar keine Frage. Wo er ja noch gar nicht weiß, was jetzt wirklich konkret kommt. Und der Predigtext hier, Lukas 22, ab Vers 54, für die, die es nachlesen möchten oder googeln möchten, setzt dann da ja ein, ist ja eigentlich eine sehr bekannte Geschichte, wo Jesus dann abgeführt wird und Petrus folgt ihm dann zumindest von ferne. Er lässt ihn nicht ganz alleine, die anderen Jünger sind tatsächlich abgehauen. Der diese süße kleine Geschichte, die hatten ja letztlich so Kittelgewänder und da wird ja erwähnt, dass einer von den Jüngern abhaut und die Wache packt ihn am Kittel und der schlüpft sozusagen aus dem Kittel raus. Die Wache hat dann noch den Kittel in der Hand, aber der Mann ist dann nackt und haut dann praktisch ohne seine Klamotten ab. Man hat früher auch mal versucht, das zu eliminieren in der biblischen Überlieferung, weil es einem so ein bisschen peinlich erschien, dass da jemand nackt wegrennt. Es geht natürlich darum, dass die da wirklich in Panik abhauen. Nichts hält sie und gut. Petrus folgt aber von fern und setzt sich dann in den Innenhof und dann kommt diese berühmte Geschichte, ich denke, man kann sie lesen, viele kennen sie eben, wo mehrere Leute sagen, hör mal, du bist doch einer von denen, ne? Von diesen Leuten, die mit diesem, den sie da gerade abführen, da, du hast auch dazu gehört, du bist doch aus seinem Jüngerkreis und Jesus und Petrus sagt dann, nee, also nichts damit zu, den kenne ich nicht, ne? Und ganz schnell, ganz automatisch und das dreimal. Einer sagt auch sogar, ja, du bist ja auch, du gehörst doch zu dem, du bist ja auch ein Galiläer. Das hört man so ein bisschen an dem Dialekt sozusagen. Ne? Ja. Und er sagt, nein, ich weiß nicht, was ihr sagt und so. Und dann, als er dreimal tatsächlich mal ebenso aus dem Stand Jesus verleugnet hat, kräht der Hahn. Und das ist ja so ein bisschen sprichwörtlich geworden für den, also da krähte der Hahn und dann erkennt Petrus, Mensch, das hat Jesus genau so vorher vorausgesagt und ich habe es gar nicht gehört und nicht geglaubt. Jesus hatte gesagt, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten haben.
Genau, und das ist ja ein berühmtes Symbol oft in unseren Kirchen, oft noch dieser Hahn, der da eben drauf ist, der sich ja mit dem Wind auch so schön immer dreht und seinen Wind so immer den geringsten Widerstand sozusagen darstellt. Also eigentlich so eine Erinnerung auch daran, nicht nur wie der Petrus ist, das ist ja das, glaube ich, Richtige daran, Petrus ist natürlich diese Figur, an der sich das Ganze manifestiert, aber es zeigt ja nochmal, dass wir Menschen manchmal das Beste wollen und total sicher sind, dass wir alles hinkriegen, bestehen und unsere Versprechen und unsere Schwüre halten. Aber wenn es darauf ankommt und unser eigenes Wohl in Gefahr gerät, wir dann offensichtlich uns eines anderen besinnen und ja, kneifen, oder das heißt ja auch der Verrat so ein bisschen, also und dass man ihn jetzt als besser liefert, aber im Sinne von, ich stehe nicht zu dir. Also es ist auch eine Form von Verrat.
Ja, und das wäre ja wirklich nicht ungefährlich gewesen. Hätte Petrus jetzt gesagt, ja sicher, ne, ich bin hier Jesus-Jünger, selbstverständlich, könnt ihr euch drauf verlassen, dann wäre er wahrscheinlich relativ schnell neben Jesus da in der Anklagebank gewesen und wäre wahrscheinlich auch relativ schnell auch hingerichtet worden.
Naja, gut, aber was wäre passiert, wenn all die Menschen, die Jesus auch gut fanden, da gab es ja sicherlich auch einige, oder wenn all die er geheilt hat oder etc., wenn also all die aufgestanden wären und alle gesagt hätten, so ist das nicht, vielleicht wäre das dann auch anders gegangen.
Ja. Das ist tatsächlich ja im Moment auch in unserer Gesellschaft so ein bisschen gefragt, dass Menschen aufstehen und sagen, da haben wir ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, dass man dann auch erst aufsteht, wenn genügend aufsteht und wenn der Erste aufsteht. Als Erster aufzustehen ist nicht so einfach. Das ist genau hier wieder das Thema.
Genau, das kennt man ja auch, wenn man, jetzt dachte ich gerade so dran, wenn Kritik oder wenn eine Frage gestellt wird in so einer Runde, man soll sich melden, wenn man dagegen ist. Dann guckt man ja manchmal auch erst, bin ich jetzt der Einzige, der die Hand hebt oder sind es noch andere? Also wir Menschen neigen eben auch dazu, ein bisschen feige zu sein, ne? Und nicht immer vorne zu stehen als Erster, der sagt, ich bin es. Die Frage ist nur, was man vorher von sich auch behauptet. Ob man sagt, ich bin wirklich der tapferste, coolste, vertrauenswürdigste Nachfolger mit Herz und Seele und allem. Oder dann eben plötzlich merkt, wenn es hart auf hart kommt, halte ich es nicht durch.
Ja, das war übrigens der Podcast Aufstehen Nummer 172. Noch gar nicht lange her.
Das Indizes anlegen, ja, unbedingt.
Genau. Also eine sehr menschliche Geschichte und also ist ja auch oftmals so, dass man auch merkt in der im Alltag, wenn jetzt gerade so der Ruf und das Ansehen von Kirche doch sehr gelitten hat in den letzten Jahren, dann wird es auch immer schwerer, sich dazu zu halten. Also dann auch zu sagen, ja, ich glaube. Ja, wenn es mal um sowas geht am Stammtisch oder bei der Arbeit oder in der Familie oder ja, ich gehe zur Kirche oder sogar zu sagen, ja, ich übernehme auch Verantwortung und in der Gemeinde, ich übernehme da ein Amt, ich bin so vielleicht sogar Presbyterin oder Presbyter, das ist gar nicht so einfach, wenn die anderen alle anderer Ansicht sind, ne? Dann ist das nicht so einfach aufzustehen und zu sagen, ja, ich, dann sagt man schnell gar nichts, glaube ich.
Wobei man ja nichts riskiert, ne? Außer dass man vielleicht ein bisschen belächelt wird.
Ja, das ist ja immerhin schon viel.
Ja, gut. Also, wir auf dem Spiel, glaube ich.
Petrus hat mehr da, ja, so war. Diese Geschichte, man endet da oftmals dann sehr so, ja, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich, Schuld, Erkenntnis und sowas irgendwie, dabei endet die Geschichte. Das ist, finde ich, auch schwierig, denn die Geschichte endet da eigentlich nicht, sondern die.
Nee, aber lass uns trotzdem mal kurz da bleiben, weil ich finde, er schämt sich ja auch, ne? Und ja. Ich finde, das ist, glaube ich, auch, ich finde, das ist zum Beispiel eigentlich für mich so eine der Pointen an dieser Stelle, dass einer wie Petrus, der so sehr überzeugt war, ernsthaft von sich, ist total glaubwürdig zunächst gewesen, dann diese Erfahrung macht, dann merkt, wie er wirklich ist, dass er zwar gerne möchte, aber nicht kann. Das ändert ja sein ganzes Bild. Er schämt sich ja seiner selbst. Und diese Tränen sind ja auch Tränen wirklich des Schams und Tränen über sich selber sind das eigentlich, wie man eigentlich ist als Mensch. Und ich glaube, das sind wichtige Tränen. Also wirklich sehr.
Das ist ja auch peinlich, ne, muss man ja auch sagen. Wenn man, also jetzt, und das ist ja keine Peinlichkeit vor anderen, sondern es ist eine Peinlichkeit vor einem selbst. Man merkt, ich habe es hier groß rumgetönt und das war wohl nichts.
Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weißt du, wenn einem was peinlich ist oder wenn man sich schämt, dann kann man natürlich sagen, ja, ich mache es beim nächsten Mal wieder alles genau anders. Oder man merkt tatsächlich, dass dieses Selbstbild, was man hat, eben so ist es eben nicht. Es ist eine Illusion seiner selbst. Und wenn man desillusioniert wird an der Stelle, das ist ja das, was passiert, wird man ja eigentlich der, den man wirklich ist. Nämlich eben nicht der Superheld, sondern jemand mit Schwächen eben auch. Der Stärken hat zweifellos, die hat Petrus ja nach wie vor, aber der eben nicht unangreifbar ist und der einfach auch Bruchstellen hat. Das ist peinlich vielleicht, schämt man sich, aber dann hat man viel gelernt über sich, finde ich. Und wird authentischer möglicherweise.
Das ist so und es geht ja trotzdem mit Petrus noch weiter.
Genau.
Also schön ist ja dann die Darstellung im Johannesevangelium hier, das ist jetzt nach Lukas, klar, aber es geht ja weiter nach der Schilderung der Evangelisten und im Johannesevangelium wird ja dann erzählt, wie der auferstandene Jesus mit Petrus zusammen am See sitzt und sie sich unterhalten und dreimal fragt Jesus ihn dann, hast du mich lieb? Und Petrus bejaht das dreimal und merkt aber schon, also jetzt drittes Mal werde ich gefragt, ich habe doch schon zweimal Ja gesagt, also ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Dreimal sagt Jesus dann, weide meine Lämmer. Also er setzt diesen Menschen, der ja wirklich, man könnte sagen, du hast völlig versagt, du kannst zurücktreten, wir brauchen dich nicht mehr, du bist verbrannt, das ist ja völlig peinlich, was du da machst. Er hat diesen Menschen, seinem Freund ja auch letztlich verziehen und ihn damit, finde ich, wirklich in den Dienst eingesetzt. Also das ist für mich wirklich wie so eine kleine Ordinationsgeschichte. Jesus sagt dreimal. Mhm. Also mit deinen Schwächen, mit deinen Problemen, mit dem, wir wissen es, du bist manchmal schneller mit dem Mund als mit dem Hirn und du bist ein Bollerkopf und so, aber ich möchte, dass du von mir weitererzählst. Und das macht Petrus dann auch. Ne?
Genau, und das ist eben der Clou, finde ich, dass Gott an der Stelle tatsächlich auf den echten Menschen setzt. Also nicht auf den, der dieser Mensch sein möchte oder wie er sich gerne darstellen möchte, sondern bereit ist, sich auf einen Menschen sozusagen nicht nur einzulassen, sondern ihn in Dienst zu nehmen, der voller Schwachstellen ist, der auch heute das eine sagt und morgen das andere mal tut, aber insgesamt so doch dabei bleibt und Jesus ja offensichtlich liebt, ja, und diese Beziehung besteht zu einem echten Menschen und nicht zu einem Trugbild. Und ich finde, das ist echt eine schöne Geschichte, die auch sehr viel Mut macht, nicht nur den Leuten, die in der Kirche verkündigen, sondern wirklich allen, die auch an sich zweifeln oder die scheitern oder die auch mal Verrat begangen haben. Auch das kann ja passieren, dass sie wissen, sie sind trotzdem beauftragt, weiterhin Gott zu bezeugen und auch, ja, Glauben zu leben, aus Glauben zu leben. Ja.
Ja, damit, finde ich, können wir in das Wochenende gehen.
Okay. Ich gehe heute Abend in eine Schichtbegleitung. Ich fahre heute Abend nach Kaiserslautern und werde eine Nachtschicht machen. Bin schon sehr gespannt. Bin jetzt schon müde. Weiß nicht, wie das werden soll, aber ich kann ja morgen unseren Podcast hören. Dann werde ich
genau. Ja, ich habe morgen auch. Ich bin morgen bei der Sondersynode in Dortmund zur Frage, wie das mit dem Präsesamt in der Westfälischen Kirche weitergehen soll. Da muss ich jetzt hin, weil ich vertretender bin für unsere Landessynodalen und unsere Superintendentin ist leider erkrankt. Deshalb muss ich da jetzt mal hin. Naja.
Darfst da hin?
Darf ich da? Ich darf, ich habe die Ehre, ich habe die Liebe, den Auftrag sozusagen. Ja, genau.
Sehr gut.
Und mal gucken, dass das Hirn da nicht langsamer als der Mund ist. Ja, dann Lars, bleibt dir das gewohnte und geschätzte Schlusswort.
Dann sage ich, bleibt behütet.
Tschüss.
Ciao.
Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.